Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Das ist der letzte Teil unserer wie immer vierteiligen Podcast-Serie, dieses Mal zum Überthema Kollektivvertragsverhandlungen, klarerweise anlässlich der Herbstlohnrunde des Jahres 2024. Wir haben uns im ersten Teil mit der Geschichte und der Bedeutung von Kollektivverträgen beschäftigt. Im zweiten Teil sind wir gar nicht sehr in der Tiefe, sondern ein bisschen mehr auf die Gehaltsverhandlungen im Sozialgesundheitsbereich, im öffentlichen Dienst eingegangen, im dritten Teil auf die im Handel und im vierten werden wir jetzt fast schon traditionell wie bei unseren vierteiligen Podcast-Serien auf das eingehen, wie wir uns eigentlich Kollektivvertragsverhandlungen vorstellen. Also nicht nur, sagen wir jetzt X oder Y% fordern, sondern insbesondere der Ablauf. An den Mikros für euch sind heute
Stefan,
Ella,
Brigitte
und Axel. Ja, ich habe das lange in einem Kollektivvertragsverhandlungsteam selber getrommelt und im eigenen Betrieb auch gelebt. Ich glaube, dass Kollektivvertragsverhandlungen nur dann wirklich funktionieren können in Zeiten wie diesen, wenn sie demokratisiert werden. Sprich, es müssen die betroffenen Kollegen und Kolleginnen so breit wie möglich schon in die Erstellung der Forderungen eingebunden werden. Und dann natürlich auch beim Abschluss gefragt werden, ob einer das passt irgendwie. Da kommen dann so lustige Argumente wie, das geht nicht vom ÖGB-Statut her, wo ich mir denke, völliger Blödsinn. Erstens einmal keine Kollektivvertragsverhandlungen, wo es gerade in den letzten Jahren stattgefunden hat. Gleichzeitig hat der ÖGB selber im Zuge dieser damaligen BAWAG-Krise, der sogenannten, eine Urabstimmung gemacht. Also wäre es ein reiner Beschluss von einem großen Verhandlungsteam, ob man tatsächlich die Gewerkschaftsmitglieder in der Branche, ist logisch, dass nur die abstimmen dürfen, weil es natürlich als ÖGB oder als Fachgewerkschaften sind wir in Wirklichkeit ein Verein und so wie es auch in einem Taubenzüchterverein ist, dürfen eigentlich nur die Mitglieder abstimmen. Das ist relativ logisch. Das würde vielleicht auch manche dazu motivieren, ja, Mitglied zu werden. Also ich glaube, dass die Demokratisierung total wichtig ist und ich glaube, man muss sich die Illusion abschminken, dass man am Verhandlungstisch im Hinterzimmer, es ist ein Stichwort, Brigitte, das du einbracht hast am Schluss von der letzten Podcast-Serie, Sozialpartnerschaft, das ist ja in Wirklichkeit immer Hinterzimmer gewesen und in Wirklichkeit immer ausverkaufte Arbeiterinnenklasse oder wie ich gern sage, Asozialpartnerschaft, man vergisst einfach bei vielen Begriffen oft immer einen Buchstaben und es gibt einer zu viel irgendwie, der dann die eigentliche Bedeutung in den Vordergrund rücken würde. Man muss sich von dieser Illusion verabschieden, dass man in Zeiten wie diesen am Verhandlungstisch wirklich das ausholen kann, was die Menschen brauchen. Und es geht tatsächlich um brauchen, nicht um wollen, wünschen oder sonst was. Wir leben in einem Land mit 1,3 Millionen Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdete und der Großteil davon sind nicht die in der sogenannten sozialen Hängematte, was eher totaler asozialer Begriff ist, hängen, sondern die meisten davon hakeln. Nur verdienen sie so Scheiße aus verschiedensten Gründen, dass ihr Leben trotzdem nicht ausgeht. Also ist in Wirklichkeit Kollektivvertragsverhandlung ist der Zeitpunkt für Arbeitskampf oder Klassenkampf, weil das ist genau das, was die andere Seite auch macht, Klassenkampf von oben. Nur wir sind so deppert irgendwie, dass wir das nicht beantworten mit Klassenkampf von unten. Das war ungefähr so, wie wenn eine Fußballmannschaft komplett auf die Sturmreihe und aufs Mittelfeld verzichtet und eine reine Verteidigung aufstört, irgendwie einer im Tor und 10 Verteidiger, dann wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit werden relativ wenige Tore fallen für diese Mannschaft im Verlauf einer Meisterschaft. Und eine Kollektivvertragsverhandlungsrunde muss man sich auch wie eine Meisterschaft vorstellen. Das ist nicht ein Spiel, sondern da passieren mehrere Sachen. Das hat oft eine innere Logik, das hat eine gewisse Dramaturgie. Und wenn man in dieser Dramaturgie Fehler macht, dann kann man den nächsten Teil vergessen. Das ist auch nicht anders wie bei einem Theaterstück oder wie bei Fernsehserien, wo es einen Cliffhanger gibt, und Kollektivvertragsverhandlungen haben ja auch oft einen Cliffhanger, weil die meisten von uns warten, gerade wenn es um den eigenen Kollektivvertrag geht, immer bei der jeweiligen Verhandlungsrunde, was kommt heute in der Nacht raus? Dann kommt bis auf bei der letzten Runde kommt immer der Cliffhanger. Es ist nichts rausgekommen. Es waren gute Gespräche, wobei mir persönlich das relativ wurscht ist, ob es gute Gespräche gibt irgendwie, sondern das, was tatsächlich zählt, ist, was kommt für die Kolleginnen und Kollegen raus. Und dann kommt der nächste Cliffhanger und der nächste Cliffhanger und der nächste Cliffhanger und irgendwann kommt die Erfolgsmeldung und dann wird schön geredet, was sehr oft nicht schön zu reden ist oder schön geschrieben, um präzise zu sein.
Mein Vater war in einem Betrieb, also in einem Metallbetrieb, wo, es ist zwar schon lange her, aber doch ein wilder Streik stattgefunden hat. Wilder Streik war, heißt also, dass die Gewerkschaft jetzt nicht unbedingt die Zustimmung gibt zu einem Streik, so wie es bei anderen Dingen ist. Und die haben zum Beispiel bei diesem Streik, also es haben nicht alle gestreikt, also am Anfang schon, aber dann später haben so kleinere Streiks gemacht, und zwar in dem Betrieb, so immer wiederum wichtige Abteilungen haben gestreikt, ja, für 2-3 Stunden. Das heißt also, sie haben zum Beispiel die Zulieferung von Material blockiert, ne? Ein anderes Mal war die Metalllegierung war blockiert, weil sie keine Produkte gekriegt haben eben, ne? Und das hat schon was genutzt da. Ja. Also ich denke mir, man muss sich einfach nur einfallen lassen, also was mache ich, nicht? Welche Aktionen setze ich. Nicht? Und weil ja gerade bei Verhandlungen halt des Öfteren gestreikt wird. Nicht? Ja, und da denke ich mir, da gibt es eben verschiedene Methoden. Nicht? Und was dort ergeben hat, war in dem Betrieb, also dass die wirklich solidarisch untereinander waren. Nachdem bei einem wilden Streik, also bei einem Streik ist es so, dass von der Gewerkschaft ja ein Streikgeld ausgezahlt wird, also zugeschossen wird, und in dem Fall war das nicht, und so haben alle Beschäftigten einen bestimmten Betrag einzahlt und haben eben den Streikenden dann das Geld gegeben. Oder sie sind mit alle Beschäftigten, also da waren 300 Leute, die sind zum Geschäftsführer aufgegangen ins Büro und haben das Büro besetzt dort.
Bossnapping, also, wie in Frankreich vor ein paar Jahren.
Und sie haben nämlich, das ist nämlich auch, das haben wir eh schon mal besprochen, dass Lohnverzicht nicht den Betrieb rettet. Mhm. Also sie haben in einem Jahr vorher, haben sie nämlich auf den Lohn verzichtet gehabt. Nicht? Und dann haben sie die Bilanz gekriegt, die Betriebsräte, und haben gesehen, also die Aktionäre haben sich da ganz schön die Kohle geholt, die Dividende geholt. Nicht? Und auf das hinauf sind sie dann eben, haben sie gesagt, na so nicht, so geht's nicht, und haben eben gestreikt. Nicht? Und das ist, was mir heute irgendwie auch angeht. Ja. Also, dass wenn Betriebsräte so Bilanzen sehen und die Umsätze sehen und auch mit den Beschäftigten redet und sagt, also, wollt ihr euch das wirklich gefallen lassen? Nicht? Mir ist schon bewusst, das hat auch jeder Sorge um einen Arbeitsplatz. In dem Jahr, wo die Lohnkämpfe von meinen Vatern waren, war die wirtschaftliche Situation möglicherweise besser. Ja? Das kann ich schwer jetzt einschätzen. Aber ja, die Drohungen mit dem Verlust von Arbeitsplatz sind ja immer da, und auch die Unternehmer, also drohen ja immer, naja gut, wenn du kannst eh ruhig gehen, ne? Das ist eh wieder gleich wieder wer da. Ne? Also ich denke mal, wir müssen wieder viel aktiver, also die Menschen müssen, die Beschäftigten müssen wieder viel aktiver werden. Ne?
Ich glaube, also ein totaler wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, es gibt keinen Arbeitskampf, der nicht wehtut irgendwie. Mhm. Das ist eine Illusion, mit der man aufräumen muss. Die Leute, die alle sagen, ja, hey, aber gleichzeitig muss der Umsatz stimmen, oder bei uns im Sozialbereich ist der auf die Klientinnen nicht wehtun, oder was auch immer irgendwie. Ein Arbeitskampf, der niemand wehtut, der hat schlicht und einfach keinen Sinn. Der kann und wird nichts bewirken. Eins, glaube ich, was es tatsächlich schwieriger gemacht hat, weil du sagst Bilanzen, also solange ich Betriebsrat war, ich habe mir die Bilanzen immer sehr genau angeschaut, aber ich arbeite halt in einem Non-Profit-Betrieb, das heißt, da gibt es keine Aktionäre, die was auszahlt kriegen, und mittlerweile arbeitet fast halb Österreich im Non-Profit-Bereich. Das heißt, es gibt diese Dividendenausschüttungen nicht, weil das ist der ganze öffentliche Dienst, das ist der ganze Sozial- und Gesundheits- und Bildungsbereich, das sind, wenn du das zusammenrechnest, irgendwie irrsinnig viel Leute in dem Land. Also diese Dividendenausschüttung gibt es nicht mehr irgendwie. Damit fällt ein Punkt weg, mit dem er früher, also für viel Leute ein Punkt weg, mit dem er für früher leicht argumentieren können hat. Was natürlich in diesem Bereich noch immer total ein wichtiges und gutes Argument ist, weil ich denke mir, gerade jetzt, wir haben es eh in die vorherigen Teile, habe ich es schon mal kurz angesprochen, ich meine, VW hat letztes Jahr 23 Milliarden Gewinn gemacht und jetzt sagen sie, müssen Personalkosten einsparen, lächerlich, ja, und gleichzeitig muss man dazu vielleicht sagen, jetzt wird wieder, wir sagen, redet nicht ständig über Deutschland, hey Leute, nicht vergessen irgendwie, der Großteil des VW-Gewinns geht nach Österreich. Weil nämlich die Familie, die den Großteil von VW besitzt, ist eine österreichische Familie, die ihren Reichtum im Bundesland Salzburg liegen hat, irgendwie, wo auch das ganze Handelsgeschäft gebündelt ist, irgendwie über die Porsche Bank und ähnliches. Also bei 23 Milliarden Gewinn irgendwie, selbst wenn dann die Personalkosten um 3 Milliarden steigen, lächerlich. Peanuts, Alter, wenn ich meine, klar, da gibt es natürlich andere Aktionäre auch, aber ich meine, ich glaube, jeder von uns würde lächeln mit einem Grinsen, selbst wenn man, und da kommen wir irgendwie, glaube ich, auf einen Punkt, wo man nämlich indirekt irgendwie wieder zum Non-Profit-Bereich kommen. Natürlich muss ein Stück weit der For-Profit-Bereich, der profitorientierte Bereich, den Non-Profit-Bereich finanzieren, anders geht es nicht. Das kann aber nicht nur funktionieren, indem wir selber unsere eigenen Jobs finanzieren, mit wir meinen jetzt die Arbeiterinnenklasse über die Steuern, die wir zahlen. Natürlich muss da das Kapital was brennen. Und es ist eine Frechheit, dass Gewinne viel niedriger besteuert werden wie Arbeit in diesem Land und wahrscheinlich in den meisten Ländern auf der Welt. Irgendwie, es mag Ausnahmen geben. Und das ist genau der große Unterschied. Die anjammern, es gibt zu wenig Dividende und deswegen muss man das und das und das und das. Und das heißt im Regelfall immer das Leben der arbeitenden Menschen verschlechtern. Und wir arbeitenden Menschen, ich habe den Schmäh einmal auf einer Demo gemacht, irgendwie bei Kollektivvertragsverhandlungen, habe gesagt, schaut Leute, ich mache euch ein Angebot irgendwie. Jeder von euch kriegt 1 Milliarde. Ich habe nur eine einzige Bedingung. Ihr stimmt freiwillig zu, dass diese Milliarde mit 99% besteuert wird. Was glaubt ihr, wie viele Leute das Angebot angenommen haben? Na, schlicht und einfach 100%, weil irgendwie es hat 3 oder 4 oder 5 oder 6 Sekunden tickert bei den Leuten. Und sie haben sich ausgerechnet, hey, dann bleiben wir noch immer 10 Millionen. Das werde ich in meinem restlichen Leben nie kriegen, irgendwie. Also Prozente sind was sehr, sehr Relatives, gerade bei Kollektivvertragsverhandlungen. Man vergleicht immer die Prozente und vergisst dabei, dass am Ende vom Monat für die Leute zählt, wie viel Kohle am Konto ankommt. Und wenn ich mir Kollektivvertragsabschlüsse in den letzten Jahren anschaue, dann hat es manche gegeben, die prozentuell vielleicht deutlich niedriger waren, weil es halt dafür ein höheres Lohnniveau gibt in der Branche, die um 2-3% niedriger waren teilweise und trotzdem in Euros noch immer mehr wert waren, irgendwie wie deutlich höhere Abschlüsse. Und das ist, glaube ich, auch was dringend mehr Ehrlichkeit braucht.
Na, gerade die Gewerkschaft Wieder hat es im, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, ich glaube im Lohnherbst 22 damit begonnen, keine im KV-Herbst 22, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eben keine Prozente zu fordern, sondern Fixbeträge. Ja, damals war die Devise 500 für alle. Ja, natürlich habe ich da damit automatisch einen degressiven Abschluss, ja, weil 500 Euro für eine Niedriglohngruppe sind in Prozent natürlich, wie es der Axel gerade angesprochen hat, wesentlich mehr als in einer höheren Lohngruppe. Wenn ich 2000 brutto habe plus 500, dann sind das 25%, bei 6000 brutto halt entsprechend weniger, ja, 16%, ja. Und die Wida ist damals sehr gut mit diesem Konzept gefahren. Ja, auch was jetzt die Stimmung in den Belegschaften anbelangt, was dann auch den Zulauf an neuen Mitgliedern anbelangt hat. Ja, also das war ein richtig gutes Konzept, diese Fixbetragforderung anstelle der obligaten Prozent. Ja, weil natürlich, ich meine, damals war ich im Bereich der privaten Gesundheitsversorgung tätig und natürlich, da habe ich auf der einen Seite habe ich eine Heimhilfe oder Pflegeassistentin mit einem recht geringen Einkommen, auf der anderen Seite habe ich irgendwelche spezialisierten Oberärztinnen und Oberärzte. deren Einkommen natürlich entsprechend größer waren. Klar, das Gejammer musste man sich von den Top-Verdienern anhören. Ich krieg nur 500 Euro Lohnerhöhung dieses Jahr. Gut, es waren dann eh keine 500 Euro, die nach der Verhandlung übrig geblieben sind, ja. Aber die haben gejammert, die in Anführungszeichen Kleinen, die haben sich in Haxen ausgefreut, ja, dass man endlich auch mal was für die niedrigeren Lohngruppen tut. Also da sowas könnte auch für die Zukunft, auch für andere Branchen, auch für andere Gewerkschaften eventuell ein Konzept sein, um diese ohnehin schon weit auseinanderklaffende Lohnschere, die wir
viel zu weit auseinanderklaffende
Lohnschere ein bisschen weiter zusammenzubringen, da wenn ich gering verdienend klingt so blöd, gering bekommend ist der bessere Ausdruck, Berufsgruppen doch ein bisschen stärker anhebe als die, die ohnehin schon ein besseres Auskommen haben mit ihrem Einkommen. Ja.
Wobei ja die Lohnschere sich durch einen Fixbetrag eh nicht schließt, sie bleibt genau gleich groß.
Ja, aber die prozentuelle,
ja.
Und der prozentuelle Unterschied wird ein bisschen kleiner.
Ich möchte noch einen Schritt weiter zurückgehen zur Mobilisierung und zum Bewusstsein der Arbeitnehmerinnen. Ich denke, da muss in manchen Branchen viel, wahrscheinlich in allen, viel getan werden. Und die Präsenz dessen, was ein Kollektivvertrag ist, welche Macht wir haben in diesen Verhandlungen als Arbeitnehmerinnen, das muss viel präsenter werden. Und das ist eine Arbeit, die das ganze Jahr stattfinden müsste. Und nicht nur in den paar Wochen, in denen ein Kollektivvertrag verhandelt wird. Weil dann auch viel klarer ist, so wie dein Beispiel, Brigitte, von dem Betrieb, dann viel klarer ist, was ist eine Bilanz. Diese auch bitte wirklich den Kolleginnen zeigen, erklären, sie zugänglich machen, zu sagen, so schaut's aus. Das ist genau das, wo wir eigentlich stehen. Das haben sie uns gesagt und so ist es wirklich, weil du dann die Sachen konkreter machst. Die Leute kriegen eine Entscheidungsgewalt, die sie zum Teil nicht mehr haben, einfach weil sie das Wissen nicht haben. Es gibt bei mir im Betrieb Menschen, die glauben, dass Kollektivvertrag oder Lohnerhöhung eine gesetzliche Sache ist, dass das gesetzlich automatisch passiert. Und da muss auch einfach auch Bildung passieren. Dann denke ich, Internationalisierung ist was ganz was Wichtiges. Uns ist es so oft jetzt in den Diskussionen passiert, dass wir eben zumindest Deutschland erwähnt haben, weil die Vernetzungen des Kapitals einfach so groß sind und mit den Ausweitungen auf Internetbranchen, auf Geld, das eigentlich nur mehr im virtuellen Raum generiert wird. Einfach diese Internationalisierung bzw. Zuspitzung auf einzelne Personen und Konzerne immer größer wird und bei uns eigentlich noch Luft nach oben ist, sich da zu vernetzen und Dinge international auch weiterzubringen, um nicht zu sagen weltweit. Und das Dritte ist immer noch diese Überlegung von ehrlicheren, offeneren Verhandlungsteams während der Kollektivvertragsverhandlungen, wo man klarer sieht, was passiert da hinter verschlossenen Türen, was ist das eigentlich, wie reden die mit uns. Also das ist eine Denkoption, die wir uns nicht wegnehmen lassen sollten, sondern eher verfolgen. Genau, ich denke, das sind wichtige Punkte.
Ich glaube, ich bin vollkommen bei dir, möchte allerdings noch ergänzen, dass wir da noch zwei Schritte vorschalten sollten. Ja, zum einen müssen wir, oder sehe ich es als unsere Aufgabe, die Menschen da ein bisschen aus ihrer Wurstigkeit rauszuziehen. Ja, also vielen, ja gut, es gibt einen Kollektivvertrag. Ich traue mich wetten, wenn wir jetzt da rausgehen und so irgendwo auf einen markanten Punkt, irgendwie, was weiß ich, Hilferstraße, Stephansplatz, wurscht, egal, hinstellen würden und fragen, weißt du, welchem Kollektivvertrag du unterliegst oder weißt du, was in deinem Kollektivvertrag drinsteht? Wenn ja, traue ich mich wetten, dass mindestens 90% sagen nein. Ja? Das heißt, die Leute interessieren sich einmal nicht dafür, solange am Monatsende das Geld ungefähr auf dem Konto ist, was sie sich ursprünglich einmal im Dienstvertrag ausgemacht haben. Ja? Und zum anderen, das ist jetzt die zweite Aufgabe, wir müssen auch die Menschen ein bisschen aus ihrem, ich nenne es jetzt einmal Stockholm-Syndrom, rausreißen, wenn sie immer sagen, ja, wir können ja nicht so viel fordern und der arme Arbeitgeber oder die armen Klientinnen, die Patientinnen, die sind ja alle viel wichtiger als ich und ja, nein, sind sie nicht. Ja, weil am Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin bin ich als Person völlig egal. Ja, weil wenn ich den Job heute nicht mehr mache, dann stehen morgen drei andere da draußen, die ihn machen würden. Ja, und das spüren wir teilweise tagtäglich im Berufsleben. Ja. Und warum nicht umgekehrt genauso? Ja, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich war lange im Bereich der privaten Gesundheitsversorgung tätig. Dort findet unter den Kolleginnen langsamer Umdenken statt. Die sehen, ich brauche dich nicht, Arbeitgeber, du brauchst mich. Ja, und teilweise ist es tatsächlich so, jetzt habe ich neue, jung ausgebildete Diplompflegekräfte, die schauen sich die Häuser tatsächlich Monat für Monat an und entscheiden sich dann noch in der Probezeit, ob ich in dem Haus bleibe oder nicht. Ja, und wenn es ihnen nicht gefällt, dann gehen sie weiter. Sie finden einen Job. Die Pflegekräfte werden gebraucht wie ein bisschen Brot. Ja, die schauen sich 3, 4, 5 Monate jeden Monat ein anderes Haus an und irgendwann entscheiden sie sich, okay, und da gehe ich hin. Ja? Und das ist der richtige Weg meines Erachtens. Ja? Alle schreien Fachkräftemangel. Nein, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir haben einfach zu wenig Geld zur Verfügung gestellt für gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben einen Arbeitsbedingungsmangel und das fängt für mich damit an, irgendwie, dass man, und da müssen wir in die eigenen Reihen wieder anfangen, jeder Kollektivvertragsabschluss, den es in den letzten 15 Jahren gegeben hätte, wäre vor 25 Jahren im gesamten ÖGB ein Skandal gewesen. Weil vor 25 Jahren war völlig klar, kein Abschluss unter der Benja-Formel, sprich Inflationsrate und Produktivitätsfortschritt. Wann hat es in den letzten 20 Jahren auch nur einen Kollektivvertragsabschluss gegeben, wo es Inflationsrate plus Produktivitätsfortschritt?
Jetzt fangen sie wieder damit an, wo jetzt eine Rezension ins Haus steht, wo ja, jetzt diese 0,3%
quasi von der Inflation abziehen, abziehen. Aber das Abziehen hat es noch nie gegeben bei der Benja-Formel irgendwie.
Das ist in den Verhandlungen tatsächlich gekommen. Also bei den beim Handel.
Ja, das ist
Handel.
Interessant.
Das dann ist, sollen sie sich weil da können sie auf einmal wieder rechnen, unsere Kaufleute.
Ich glaube, Kaufleute, die andere Seite, ist mir völlig egal. Wir müssen in die Hirne von uns selber, ja, von die Gewerkschaftsfunktionärinnen, von Kollektivvertragsverhandlerinnen, von Betriebsrätinnen einkriegen, dass es keinen Abschluss darunter geben darf, weil sonst die Lohnquote immer weiter und weiter sinkt irgendwie. Ja. Und damit die gesamtgesellschaftliche Macht des Kapitals steigt, weil natürlich irgendwie alles, was es an Gewinne gibt, mit dem man Werbung, mit dem man Wissensproduktion, mit dem man neoliberale Ideologieproduktion etc. pp. Finanzieren kann, mit dem man die vielen Agendas Austria finanzieren kann. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, dass euch diese Podcast-Reihe über die Kollektivvertragsverhandlungen genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es waren heiße Diskussionen. Wir glauben auch nicht ansatzweise, dass wir alle Punkte vollständig beantwortet haben. Es geht uns darum, dass wir Ideen sehen, irgendwie, mit denen ihr weiterarbeitet und idealerweise mit uns gemeinsam politisch aktiv wird. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, meldet es uns zurück, entweder direkt auf der Website auf widerstand.at oder per Mail an Kontaktet auf widerstand.at. Wenn er euch noch besser gefallen hat, verbreitet es weiter, verbreitet überhaupt unsere Podcasts weiter oder folgt uns auf Social Media, dann verpasst es nämlich keine Neuigkeiten mehr, weil dort schreiben wir es immer, von dort könnt ihr es genauso verbreiten wie von den Podcatcher oder direkt von unserer Website. Wir werden uns auch für die nächste Viererreihe von Podcasts wieder was Spannendes einfallen lassen und in der Zwischenzeit gibt es politisch genug zum Touren und deswegen verabschieden wir uns auch dieses Mal mit dem traditionellen Gruß der Bewegung gegen Schwarz-Blau 1. Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.